Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional,
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Lieber, Futsal-Enthusiastin und Futsal-Freunde zum 117. Mr. Futsal-Podcast, hier live aus dem Mr. Futsal-Podcast-Schrank von eurem Futsal-Economisten Daniel Weimer und eurem Sebastian Rauch auf der anderen Seite. Hi Sebastian.
Hallo Daniel, nennst du mich nicht mehr Futsal-Philosoph? Hast du mich entweiht?
Ich wollte eigentlich nicht mehr, dass du jetzt lachen musst. Das hast du doch wieder gelacht. Ja. Siehst du, egal was ich sage.
Ich gehe immer glücklich in unsere Podcasts. Ich bin einfach, ich sehe dich in der Kamera jetzt gerade, du siehst mich. Wir haben Spaß. Ja.
Ich bin auch hoch erfreut, denn der Podcast-Schrank wächst. Wir haben ja das schöne Paket bekommen von Darmstadt 98 mit dem Trikot von Rainer Schreiber-Fernandes. Das hängt jetzt hier und heute kam auch noch mal der Gruß aus der Schweiz vom Futsal Club Friends United. Richtig schöner, gestickter Wimpel. Hängt hier auch noch. Ich bin voll ausgestattet. Den Hoodie von Darmstadt 98, der ist richtig weich. Steht auch schön Futsal drauf. Den kann ich jetzt auch demnächst mal schön auf der Straße tragen. Wie findest du das eigentlich mit Futsal auf Klamotten? Also auf den Vereinsanzügen, T-Shirts, wenn man eben so präsentationsmäßig nach draußen geht. Findest du, da sollte eigentlich Futsal stehen bei den Vereinen?
Also wenn du schon Futsalverein bist, hast du es nicht nötig. Ne? Wenn du im Namen Futsalclub hast oder sowas, das ist natürlich top.
Ja, okay, okay, das stimmt. Wenn dein Club nichts mit Futsal heißt, ja gut, du könntest ja auch, ich war ja beim PCF und wenn da nur PCF steht, ja, wir hatten auch mal in der Zeitung, wurden wir mal PVC genannt. Dann weiß auch keiner, was das ist. Also wenn man es am Namen nicht sehen kann, okay, man kann es nicht am Logo irgendwie erkennen, dann, was sagst du?
Absolut, aus meiner Sicht. Ich habe Sport- und Sozialmarketing studiert und aus meiner Sicht ist es ein großer Fehler, das nicht zu machen, weil soll ich mal kritisch gegenüber Fortuna Düsseldorf sein? Weil das fällt mir da auf.
Was? Gegenüber uns?
Ja. Ihr seid ja Fortuna Düsseldorf. Futsal im Namen bei Fußball.de, aber wenn ich das so sehe, ich habe ja auch ein paar Mal gegen Fortuna Düsseldorf Futsal am Seitenrand gestanden und auch mir die Spiele im Fernsehen und so weiter gucke ich mir ja gerne an und habe ja auch schon deine Futsal-Klamotten gesehen von Fortuna, dann sehe ich da keinen Futsal-Zusatz. Das heißt, wenn ich dich sehe und ich kenne keinen Futsal, dann denke ich, du bist einfach nur, entweder du gehörst zu diesem Verein einfach, aber ich habe keine Marke Futsal, keine Identität, keine Kultur, also gar keinen Hinweis auf Futsal, dass es Futsal gibt, also es ist keine Verbreitung des Futsals, aber höchstwahrscheinlich denke ich sogar, du bist ein Fanboy. Ich denke, du hast das einfach aus dem Fanshop und
ich sehe auf jeden Fall auch nicht aus wie ein Spieler, so, das kann man auch mal sagen.
Ja, ansonsten müsstest du vielleicht, gerne, aber ich finde das nicht gut, weil es dann halt eben dem Futsal nicht bekannt macht. So, das könnte man über Fortuna mega geil, wenn du da irgendwie so ein großes Futsal, also den Schriftzug nochmal mit Futsal erweiterst auf den Klamotten, dann hast du natürlich einen mega Multiplikator, mega auch natürlich wahrgenommene Qualität. Es geht, Daniel, es geht in dieser Welt nicht um tatsächliche, sondern um wahrgenommene Qualität. Es ist wirklich so. In der Entscheidung, ob ich mich dahin bewege, ob es attraktiv ist, das sehen wir in vielen Studien. Die wahrgenommene Kompetenz wird dadurch auch erweitert. Und der Futsal braucht ja mehr Wahrnehmung und mehr Kompetenzwahrnehmung. Und Fortuna Düsseldorf steht für Qualität als Bundesliga-Fußballclub, beziehungsweise Profi-Fußballclub, um es mal deutlich zu sagen, bekannt. Das ist natürlich ein Shining auf dem Futsal, was enorm wichtig ist. Und deswegen ist es ein Fail, das eben nicht mit dem Futsal zu präsentieren, die Wahrnehmung.
Ja, also ich finde das auch schön. Wenn da Futsal steht, dann fühle ich mich auch, wenn man dann durch die Geschäfte läuft und dann vielleicht doch mal den einen oder anderen interessierten Blick sieht, das ist dann schon ganz nett. Und ich würde auch jeden dazu motivieren, auf die Anzüge und T-Shirts, die man jetzt so außerhalb des Spielfeldes trägt, weil auf dem Spielfeldtrikot, da muss jetzt natürlich nicht unbedingt Futsal erkennbar sein, denn jeder, der in der Halle ist und sieht das Trikot, spielt ja Futsal. Das ist dasselbe Thema, warum auch eben in den Namen der Teams, die in der Bundesliga oder in der UEFA Champions League spielen, nicht Futsal stehen muss, wie weil Imdorf-Futsal oder Hohenstein-Ernsthal-Futsal, wie es früher war. Ist ja jetzt auch nicht mehr so der Fall. Und der FC St. Pauli sollte sich dazu auch mal durchringen, endlich zu sagen, wir sind FC St. Pauli, FC St. Pauli, und das muss doch nicht immer Futsal stehen, denn wenn der FC St. Pauli in der Futsalliga spielt, ja, ergibt sich das Ganze ja. Ja, also ich glaube auch, der Begriff muss raus, die Leute sehen das, hören das und dann hört auch das Futsball auf.
Futsball, genau, mach doch Futsball drauf, passt doch dann auch. Winterfußball, Fortuna Düsseldorf Winterfußball, bitte.
Ja, ich habe jetzt heute wieder vom SR ein Video gesehen über Hallenturniere in den 90ern und dann tatsächlich auch eine Originalaufnahme von Fritz Walter beim Hallensport, da war er wohl schon ein bisschen älter, und dann wurde er gefragt, ja, Fritz, dieser Winterfußball, dieser Hallenfußball, ist das eher was für die Zukunft, auch für Jüngere, oder eher sowas für Altherren? Naja, das ist schon was für die Altherren. Und dann hast du gesehen, wie langsam die über dieses Hallenfeld gelaufen sind. Da war ich auch, okay, das ist gut, so. In dem Tempo, ja. Ja, aber man kann es eben auch schneller spielen alles, dann ist das vielleicht doch schon mal eine andere Liga.
Ja, das ist Hallen-Walking-Football. Gibt es ja auch schon mittlerweile. Walking-Football, es ist eine Reaktion auf die Demografie. Ne? Zunehmend ältere Sporttreibende, auch zunehmend ältere Fußballer. Und deswegen hat man jetzt sowas, das kenne ich aus dem Westfälischen Verband, man hat ganze Walking-Football-Ligen oder Competitions, Wettbewerbe. Spannend, ne? Dass du das in der Halle auch haben
kannst. Klar, wenn ich umbaue einen Skiresort in einen Ort, der keinen Schnee hat, wie in China, dann kann ich auch das machen.
Du
kannst einfach alles machen im Sport, ist ja auch schön.
Vielleicht können wir Walking Futsal einführen. Walking Futsal, dass man nur gehen darf. Ne? Das ist auch spannend. Also du darfst, musst immer einen Fuß am Boden haben. Du kennst ja das Gehen von den Olympischen Spielen. Dann hast du Walking Futsal. Wäre auch mal geil. Ich glaube, als Aufwärmspiel mal, so ein bisschen um Stabilitätsbewegung zu haben.
Ich habe tatsächlich beim Training immer Walking, nicht immer, also ab und zu Walking-Fußball gespielt. Oder Walking-Futsal halt. Das ist dann schon auch einfach zum Aufwärmen ganz lustig, weil es einfach auch anders ist.
War das Walking Dead?
Es sah fast wie Walking Dead aus. Und das ist natürlich schön, wenn man sich darauf konzentrieren muss, dass man nicht rennt und sich bewusst wird, was eigentlich gehen ist und wie oft man eigentlich doch läuft oder schnell läuft. Also ich kann das nur empfehlen, Futsal-Aufwärmtraining, einfach mal was anderes, Walking-Futsal zu spielen, ist einfach auch lustig.
Ja, also alternativ ein bisschen. Ja. Ich finde Walking-Futsal, könnte ich mir gut vorstellen. Habe ich nie gemacht als Trainer zum Aufwärmen oder sowas, hatte auch nie viel Zeit dafür, aber würde ich heute mal machen.
Ich habe auch Dodgeball mal gespielt zum Aufwärmen. Das war noch ganz am Ende.
Völkerball für
andere, aber die Regeln sind schon anders und die Regeln sind auch richtig. Und das ist doch recht komplex, macht auch super Spaß. Man muss natürlich ein bisschen die Regeln einlesen, aber im Grunde braucht man ja nur die Linien, die jeder in der Halle meistens hat, und eine Bank, irgendwas in die Mitte. Und dann kann man schon Dodgeball oder Völkerball spielen. Ist auch ziemlich lustig, bisschen Bewegung, geht auch ganz gut.
Kann man auch mit Futsal und mit Fuß spielen, ne? Dodgeball. Ne?
Könntest so, du auch mal kannst also abschießen, meinst du?
Ja, abschießen, du musst ihn halt fangen, aber schießen musst du, nicht werfen. Schießen finde ich viel geiler, für die Genauigkeit auch, ne? So, und die Abhärtung.
Okay, das machst du dann und wir vergleichen.
Völkerfutsal würde ich spielen. Völker, also Dodge.
Ich dachte, Futsal. Das ist unsere Nationalmannschaft, der Völkerfutsal.
Der Völker, ja, so sieht das manchmal auch aus, als würden die Völkerfutsal spielen. Völkerball. Ja, keine Ahnung. Nein, Spaß. Ja, aber interessante Gedanken, die wir hier schon direkt
haben. Hast du denn eine schöne Aufwärm-Futsal-Übung?
Rennen. Nein. Also, ich bin jetzt schon so lange aus dem Trainingsbetrieb raus und Corona ist, glaube ich, auch ein bisschen. Aber zum Aufwärmen, was habe ich gerne zum Aufwärmen gemacht? Also es gibt verschiedene Sorten des Aufwärmens natürlich. Aber ich habe auch, kennst du die Variante in einer Hälfte Handball spielen, in der anderen Futsal und so weiter, ne? Sowas in der Art. Ne? Sowas kannst du machen zum Aufwärmen. Kannst auch theoretisch eine Spielform rausmachen, wo dann mit Regeln und so weiter, ne? Aber sowas kannst du machen, ne? Ja. Oder was in Sennestadt sehr beliebt ist zum Aufwärmen, ist das Rondo. Also das habe ich damals eingeführt und wird bis heute geliebt. Also ganz einfach Kreisspiel, ne? So, nur mit bestimmten Regeln auch, ne? Ganz interessant.
Was heißt denn, Rondo ist bei dir dann Schweinchen oder was? Also einer in der Mitte. Zwei in der Mitte.
Kommt auf, wenn du den Schlüssel da richtig hast, also 2 zu 4 beispielsweise, ist schon ziemlich schwierig. Da musst du schon Fähigkeiten haben, ne? Dass du den Ball auch behältst. Das ist auch sehr, sehr interessant, das zu spielen. Und das Spannende ist beim MCH, ich sehe das immer, ich habe das auch mal in vielen Spielen gemerkt als Trainer, wenn wir am Anfang ein Kreisspiel gemacht haben und der Gegner war schon voll heiß und hat sich, also wir haben bis 20 Minuten vor Spielstart waren wir noch beim Kreisspiel, weil dann haben wir ein ganz kurzes, intensives Warm-up gemacht, aber bis dahin war einfach nur gute Laune Kreisspiel. Und das hat Lockerheit gebracht und die anderen, ich kann mich noch erinnern, gegen die Futsal Panthers Köln, die waren schon gefühlt 1,5 Stunden vor Spielbeginn im Dings und haben da ihre Trainingssession gemacht und wir kommen da 1,5 Stunde vorher raus und machen erstmal Rondo und lachen und du siehst das in den Gesichtern des Gegners, das macht was mit denen, das heißt aber nicht, dass sie denken, also die, vielleicht entsteht auch eine Überlegenheitsebene des Gegners, die fühlen sich überlegen und unterschätzen dich, vielleicht ist das auch ein Schlüssel gewesen und bis heute sieht man das beim MCH. In der Bundesliga wird erstmal schön Rondo gemacht und dann, das liebe ich ja auch an Clevers und Pelk als Trainer, dass der so eine ganz tolle spielerische Natur einfach reinbringt, auch ins Aufwärmen, aber dann diese Intensität ganz effizient hochsetzt. Wirklich tolle Erfahrung auch aus dem Profibereich dort und ich liebe einfach das Aufwärmen, das ist halt mit
die Leidenschaft, ne, die du damit vor dem Spiel rauskitzelst, die Gemeinschaft als eher diese technische Komponente. Das ist ja dann eben beim Aufwärmen, entweder du gehst auf eine technische Komponente zum Aufwärmen oder du gehst auf diese Spaß, würde ich es nicht nennen, aber die Freude am Sportkomponente, die Freude am Sozialen, am Sport, ja, diese soziale Komponente zu befriedigen und das halt so schön zu sehen. Und beim Rondo, wenn du es jetzt auch so nennst, ich habe das immer ein bisschen abgewandelt gespielt, zum Beispiel ich mag die Regel, dass die zwei Letzten am Ball immer in die Mitte müssen. Also es wechseln immer zwei in die Mitte rein und raus, sodass du eher so ein Team bist in der Mitte. Mir gefällt das ganz ehrlich nicht, dieses der Vorletzte geht immer raus. Erstens, weil dann in der Mitte man dann nicht immer nur für sich spielt. Und aber auch das Reingehen in die Mitte ist dann immer dieser Anscheißerball. der ist dann damit erledigt. Ja? Also der Anscheißer, der Passgeber muss rein, das gilt ja im Futsal total. Weil an welche Szenen wir auch denken in der Futsal-Bundesliga oder bei der Futsal-Euro, wenn es zu einem Fehlpass kommt, dann gibt es im Futsal oft den Fehlansatz beim Passgeber als auch beim Passannehmer. Also es ist irgendwie immer so ein Zwischenspiel, man kann da keinen von beiden rausnehmen und deshalb fand ich das ganz schön. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, du brauchst, damit es richtig wirklich auch Feuer gibt, immer diesen Anfeuerer, der da mitzählt. Wenn du diesen Mitzähler nicht hast, dann ist das dann eine auch, ganz andere Dynamik.
Ne? Genau, mit mitzählen und in Senderstadt ist das so, muss man mal gucken, wenn du Senderstadt mal nächstes Mal wieder in der Halle irgendwann erlebst, die zählen alle laut mit teilweise und es ist richtig spaßig, wenn es dann in die Richtung 10 geht und hoch, dann gibt es ja auch eine kleine Sanktion sozusagen, eine Bestrafung.
Ja, richtig, das muss sein, genau, immer mitzählen, dann gibt es eine Doppelrunde und auch natürlich Beini, auch Doppelrunde muss auch sein.
Ja, wenn ein Tunnel kommt, das ist so ein Feiersport auf einmal, ne, weil das ist ja nicht sich lustig, man feiert einfach den Tunnel, das ist ja auch nicht leicht, jemanden zu tunneln, ne? Und und dann den richtigen Schlüssel finden, wie viele Leute außen und innen, ne? Also mit zweien auf jeden Fall in der Mitte, sonst lernst du auch, also ist sogar hat ein Defensiv- und Offensiv-Effekt, muss natürlich sehen.
Ja.
Ne? Defensive musst du natürlich auch absichern teilweise, weil du weißt, aha, da konnte der Ball, ne? Du musst auch die Antizipierung lernen und so weiter. Ganz spannend, ne? Wer macht den Druck auf den Ball, wer macht räumliche Orientierung, das lernst du alles auch beim Kreisspiel in gewisser Art und Weise. Also hat durchaus, ich sag mal, einen wichtigen Sinn auch im Aufwärmen, wenn man es denn richtig mit den Regeln macht. Dann macht es Spaß und es hat einen Effekt körperlich.
Dann machst du Pondo Rondo, das schaue ich mal mit meinen Kindern zum Einschlafen, weil es ist so eine Variation des Sandmanns, also ein Comic, so ein Zeichentrick. Pondo Rondo. Okay. Kannst du Pondo Rondo spielen.
Okay, gut zu wissen. Danke für dieses Bildungswissen gerade.
Ja, kommen wir mal zu richtigem, großem Pondo Rondo, würde ich sagen.
Pondo Rondo, wie machen wir es heute? Machen wir heute Hauptthemen oder wollen wir erstmal losquatschen und gucken nach einer Stunde, das für Richtung
Ende? Ja, lass mal losquatschen, weil wir keine riesen Themenblöcke haben. Lass uns die Spannung aufbauen, vielleicht am Ende die Euro machen, da war die meiste Spannung drin. Vielleicht lokal beginnen mit unserem deutschen Futsal. Was gab es denn da, Sebastian?
Im deutschen Futsal? Ach so, wenn du lokal, also wir können ja von lokal über regional zu bundesweit gehen. Regionalliga gab es ja auch diese Woche.
Wenn ja.
Ja, also es gab ja die Futsal-Liga West oder Regionalliga West. Dort zeichnet sich jetzt mittlerweile nach dem 10. Spieltag auch ab, dass die Futsal Panthers Köln sich jetzt wohl doch als Favorit herauskristallisieren und für die Relegation anbieten, haben mit 12-3 den UFC Münster besiegt, der davor noch die Cherusker Detmold besiegt hatte. So, also damit verbunden hat man hier jetzt einen 5-Punkte-Vorsprung von den Zweitplatzierten aus Detmold. Ja, und Turbo Minden verliert und war da, also hätte dadurch durchaus mit rankommen können nach oben, aber haben gegen Wuppertal verloren. Wuppertal ist jetzt weiter oben, springt auf Platz 3, beziehungsweise ist auf Platz 3 und kann Detmold gefährlich werden, weil sie nur 3 Punkte und ein Spiel hinter Detmold sind. Also da gibt es einen Kampf um Platz 2 aktuell, aber weniger der Kampf um Platz 1. Den hat sich aktuell Köln relativ mit 5 Punkten Vorsprung gesichert. Das zum Westen. Hast du noch andere Regionalligen verfolgt?
Ja, es gab für mich die erste entscheidende Tendenz im Kampf um die Regionalliga Nordost. Denn durch die Niederlage gegen Liria von Carl Zeiss Jena ist für mich fast klar, dass es am Ende, auch wenn ich Jena und Dominik, liebe Grüße, echt sehr, sehr sympathisch finde und es ihnen gönnen wird, auch vom Namen her in der Bundesliga zu sein. Aber ich glaube, es würde zwischen Beach und Liria ausgetragen werden am Ende der Aufsteiger, denn das 7-2 ist dann schon sehr eindeutig. Und Croatia, Berlin, die wir auch so ein bisschen auf dem Zettel hatten, haben sich jetzt auch rauskristallisiert, dass es da nicht reicht. Auch gegen Borussia Dresden verloren, gegen Kaisers Jena verloren. Auch wenn Jena natürlich jetzt mit 15 Punkten oben dran ist und weiterhin Favorit ist, war das für mich so der erste Hinweis, dass die anderen vielleicht doch individual, taktisch, technisch, wie auch immer, vielleicht doch noch ein bisschen mehr bieten können. Aber Beach haben wir jetzt auch noch nicht schon mal gesehen, oder?
Das muss ich also jetzt mal schauen. Nee, aber waren vorne in Berlin, ne? In der Nordliga im Nordosten.
Ja, aber jetzt nochmal, die hatten jetzt kein Spiel mehr in dieser Relegationsrunde, ne?
Gegen den Heidenauer SV. Und da haben sie 26-1 gewonnen.
Okay, ja.
Aber ja, zu Carl Zeiss Jena, da hat man sich ja so vom Namen her, Carl Zeiss Jena Futsal wäre natürlich geil, ne? Oder Carl Zeiss Futsal, auch nicht schlecht. Von Carl Zeiss, ne?
Hier, wir haben doch gerade gesagt, die Teams brauchen kein Futsal, Sebastian.
Doch, müssen sie, habe ich gesagt. was ich aber sagen wollte, wie du schon sagst, vorne, du hast jetzt gerade gesagt, ja, Favorit. Vom Spielverlauf muss man sagen, die lagen schnell 3-0 hinten und die, oder 4-0 sogar, man hat halt schnell hoch hinten gelegen und dann hat man die zweite Halbzeit auch noch mit 0-3 verloren. Gegen Liria spricht dafür, vor allem auch, weil Liria nur mit 8 Feldspielern angetreten, mit 7 Feldspielern angetreten ist, das heißt sogar noch einen Wechselspieler weniger hatten, als die mindestens benötigt hätten, um einen fließenden Wechsel da durchzuführen. Spricht also vom Spielverlauf wie auch von der Kaderausstattung eher gegen eine Favoritenrolle für diese Runde bei Jena. Das heißt, die 15 Punkte, die sie dann schlussendlich in der Südliga gesammelt haben, könnten hier zu schmelzen beginnen. Aber Beach United mit 6 Punkten Vorsprung natürlich vor Liria dann danach, wenn wir jetzt Liria ein Stück stärker als Jena einschätzen, natürlich einen guten Vorsprung. Ne? Ja, wird spannend. Falls Jena sich noch aufrappelt und lernen kann, natürlich. Aber es sah vom Spielverlauf und auch von der Kaderebene nicht so stark aus wie Liria. Deswegen Tendenz würde ich sagen, okay, Jena wird vielleicht nicht Erster.
Aber es bleibt spannend. Es ist eine schöne Relegationsrunde. Ja. Und man kommt dann ja in den Topf mit Süden und dem Westen. Das ist dann schon hart. Und da sind wir ja vielleicht auch beim Süden. Dort gab es jetzt keine Überraschungen. Jan Regensburg gewinnt gegen Futsal Allgäu mit 16-2 und die Beton Boys um Gavritsch, ja, der stärkste Spieler ja dabei, den Beton Boys, gewinnt 9-4 gegen Deißenhofen. Also da gibt es weiter an der Spitze. Jan Regensburg 33 Punkte, Beton Boys 31. Sehr, sehr geiler Wettkampf.
Wird spannend. Freue ich mich auf jeden Fall auf das Spiel der Spiele im Süden.
Mhm. Ich habe was vergessen. Entschuldigung, Regionalliga. Ja. Nord, nicht eine Regionalliga, also im Osten, gibt ja einen Wechsel. Aber eigentlich ist das Bundesliga. Lass das zur Bundesliga machen.
Ja, das darfst du aber dann nicht vergessen.
Ja, okay, ich lasse es hier offen, damit ich es nicht vergesse.
Wechsel. Ui.
Hast du noch was zur Regionalliga?
Ja, wir haben im Südwesten ein bisschen unerfreulich gesehen, dass dort Spiele abgesetzt wurden. Was heißt das? Also auch schon zukünftige Spiele am 12.2. jetzt zum Wochenende schon abgesetzt. Nierstein setzt ab, Futsal Club Nova oder Nova Club hat abgesetzt. Würde mich mal interessieren, warum da so viele Absetzungen sind, also alles abgesetzt wurde.
Ob das
Corona-bedingt,
Corona-bedingt, ja, oder nicht?
ja, vielleicht. Ich gucke mal gerade unter Wettbewerbsdetails, ob die kommenden Spiele auch schon abgesetzt wurden. Nee, die sind noch drin. Nicht, dass da irgendwie auf einmal sowas droht. Ja, wer weiß, und wir haben nichts mitbekommen und
Ja,
die
eigentlich
Liga
wird ja jetzt
spielt nicht.
gelockert, ne? Eigentlich dürfte der
Ja,
Sport in sicher sein.
ich
Ab
hoffe
heute
es.
gilt auch in NRW ist die Schnelltestpflicht weggefallen. Also 2G plus ist wieder abgeschafft. 2G gilt, Gott sei Dank.
Ja, ich würde mir als Sozialwissenschaftler schon noch 3G wünschen. Ja, mit Test dann irgendwie 3G.
Ja,
Aber gut.
ich fände auch sinnvoller, dass auch Ungeimpfte mittrainieren dürfen, aber dann alle testen, alle. Weil letztendlich
Ja.
sehen wir ja, alle können ja sich anstecken und alle können es weitergeben und
Genau.
das wäre doch ganz gut. Das wäre am sichersten, aber es ist auch ein großer Aufwand für alle, fürs System, diese
Ja, das.
Schnelltests, das ist auch viel Müll und so, ne? Also ich überlege mal, wie viel Müll wir da eigentlich produzieren, ne? Durch diese ganzen Schnelltests. Das ist schon eigentlich pervers.
Ja, aber man könnte es den Ungeimpften ja zumindest, ja, wie soll man es im besten Fall sagen, anbieten. Und sie können ja selbst entscheiden, ne? Weil wir müssen ja mit Geimpften spielen. Und das heißt, ich glaube, die Gefährdung wäre ja eine Eigengefahr. Und das heißt, es könnte eine freie Entscheidung sein.
Ja.
Aber gut, wir machen hier keine
Nee,
Politik
bitte
mehr,
nicht. Mach
ne?
mir nicht den
Sonst, sonst.
Lauterbach.
Das bist du ja schon, haben wir
Naja.
festgestellt. Nein, egal. So, kommen wir auf die Ligen. Wir haben im Norden natürlich auch ein bisschen Bewegung gehabt, da war was. Da gab es auch einen Spieltag. St. Pauli hat sich nun an die Spitze gespielt, haben aber ein Spiel vor Kiel. Aber St. Pauli wäre natürlich auch nochmal ein Schmankerl in der Relegation, oder? So ein bisschen große
Ja, auch in
Namen.
der Bundesliga. Das sind eben schöne Namen, die mehr Zuschauer ziehen, die Attraktivität erhöhen. Deshalb hatten wir auch dieses Jahr schon St. Pauli aufgrund des Namens da die Daumen gedrückt. Aber auch, weil sie natürlich schon lange dabei sind. Kiel natürlich auch. Sind sehr lange,
Ja.
seit 2008 schon im Futsal. Hätten es sich auch verdient.
Ja,
Dann freut sich keiner.
Sparta-Futsal, da gibt es auch schon ein bisschen. Aber
Richtig.
interessant in der Liga, Woltmershausen spielt unentschieden gegen die BFC Futsal Löwen Nordheide. Damit haben sie einen Punkteverlust und gehören jetzt nicht mehr zu den mehr oder weniger
Ah, ja.
Favoriten da oben. Wobei Sparta natürlich jetzt da auch mit einem Spielrückstand ist, weil also aktuell sieht es so aus. Kiel und St. Pauli, wenn Kiel nämlich das Spiel noch gewinnt, mit Einspielrückstand, wenn man so will, dann stehen sie bei 30 zu 30 Punkten. Ist, ja, oben Tendenz, würde ich sagen, kristallisieren sich hier gerade zwei Teams raus, die jetzt da wohl um die Relegation kämpfen. Während man natürlich Woltmershausen und Sparta da jetzt nicht rausnehmen wollte. Mit einem Sieg und einer Niederlage der anderen bist du schon wieder drin. Aber die Liga hat sich bisher dadurch ausgezeichnet, dass sie da ein bisschen durchmarschieren, die ersten vier. Und jetzt haben wir noch zwei, die da oben ein bisschen marschieren. Deswegen, es lichtet sich ein
Weißt du
wenig.
eigentlich, was passiert ist, dass Juri Jeremejew, eigentlicher Spielertrainer der HSV Panthers, jetzt bei St. Pauli mitgespielt hat, also gewechselt ist?
Ist ja auch seine erste Liebe in Hamburg gewesen. Hat er früher schon da gespielt.
Ah, okay.
Aber. Ja, das muss man sagen. Also sicherlich der Kontakt, aber es war ein bisschen überraschend. Ist das überhaupt der Juri Jeremejew? Bei
Weiß nicht.
mir wurde gesagt, der kommt bald wieder, aber anscheinend hat man den Januar noch genutzt und ich sehe den auch da in der Spielerliste. Juri Jeremejew. So, ein ehemals Spielertrainer der HSV Panthers, Fragezeichen. Bitte klärt uns auf. War ja jetzt kein Unwichtiger bei den HSV Panthers, würde ich sagen. Ne? Und spannend. Spannend, spannend, dass da dieser Name
Ich
auch
klicke jetzt
drin
gerade
ist.
beim DFB nicht einfach auf den Namen und dann steht oben aktuell nicht spielberechtigt.
Und er hat einfach gespielt.
Was heißt das denn? Keine Ahnung,
Was
ob das
heißt?
sich dann auf den Fußballpass bezieht, kann auch sein.
Kann
Ja, eigentlich
sein.
nicht, ne?
Ich seh auch kein Bild.
Nee, bei jedem Spieler, bei jedem steht das wahrscheinlich wegen den Bildern. Bei den anderen steht das genau dasselbe. Aktuell nicht spielberechtigt. Ist wahrscheinlich ein Systemfehler. Einfach.
Ja. Aber wir haben Juri Jeremejew. Wenn es unser HSV Panthers ehemaliger Spielertrainer ist, dann spielt er jetzt bei St. Pauli. Und die HSV Panthers spielen ohne ihn. schauen wir mal, am Samstag ist er ja Bundesliga. Spielen die HSV Panthers, dann gucken wir mal, ob er dabei ist. Weil er war ja auch jetzt eine längere Zeit nicht dabei. Meines Wissens nach war er irgendwie verletzungsbedingt. Aber es kann auch sein, dass es da vielleicht Meinungsunterschiede gab. Und ja, und dann war es das mit Juri Jeremejeff bei den HSV Panthers gegebenenfalls, wenn es denn dieser ist. Wir sehen kein Foto.
Das finde ich ein bisschen schade, auch dass man die Spielerhistorie nicht sieht, wie bei Fupa. Da finde ich, war Fupa schon seit Jahren weit voraus. Und ich habe mich immer gefragt, warum schafft es der DFB nicht, das System zu kopieren? Also da gibt es ja kein Recht am System oder so. Das sind ja einfach nur den Spielerbildern einfach Profile hinterlegen, die Spielstation irgendwie tracken. Warum funktioniert das nicht? Und das finde ich eine riesen Fehlfunktion vom DFB-Net, denn die Daten sind alle im System. Wir geben die ein, die sind alle dort drin, die sind alle historisiert, sie müssten nur sichtbar gemacht werden. Finde ich wirklich schwach bis heute.
Ganz ehrlich, Fußball.de ist mehr Masse als Klasse einfach. Ne? Du hast einfach alles an Ligen abgedeckt im Fußball, aber so wirklich Klasse dahinter steckt da nicht. Qualität ist das, da musst du, sag ich ja, also guckst du auch auf andere Seiten als bei Fußball.de. Ne? Da guckst du halt hin, weil das halt, da du sicher sein kannst, da sind alle Ligen abgedeckt. Das heißt Fußball.
Ja, aber hier sind ja die offiziellen Spielberichte eingegeben. Das ist ja der Vorteil. Ja. Das ist eigentlich, hast du eine Monopolstellung. Du hast eine Datenmonopolstellung, weil du die offiziellen Daten alle als Erster hast. Und keine Ahnung, warum man das nicht weiterentwickelt.
Ja, genau, ich sehe jetzt auch keine datenschutzrechtlichen Problematiken, wenn du einfach angibst, wo hat er vorher gespielt. Ne? Also das siehst du halt überall. Und ich sehe jetzt auch nicht das Problem, dass der Spieler sich jetzt hier aktiv dagegen entschieden hat oder sowas oder irgendein Spieler. Deswegen schade. Also man hätte Daten und die wären jetzt nicht sensibel. Da hätte man einfach raushauen können. Ja, schade. Wir wissen es nicht. Also Juri Jeremejeff aus unserer Sicht beim FC St. Pauli. So, fertig. Neuerdings. Gut, waren das jetzt die Regionalligen? Haben wir alle gehabt?
Ja, kommen wir zur Bundesliga, denn da gab es, und das ist mir wirklich durch die Lappen gegangen, ich habe das erst gesehen, als ihr mir das, glaube ich, geschickt habt in der Gruppe, dass es ein Spiel gab am Wochenende. Das ist mir persönlich wirklich auch durch die Futsal, Euro, Kinder und Co. völlig durch die Lappen gegangen. Und bevor ich es vergesse, der Wechsel. Durim Ilesi wechselt vom TSV im Süden nach Hohenstein-Ernsthal. Dort hat er schon gespielt. Mhm. Was sagst du zum Wechsel für Durim? Gute Entscheidung.
Vielleicht wollte er wieder näher an Berlin ran. Vielleicht. Vielleicht ist das ein Grund. Vielleicht gibt es in Hohenstein bessere Bedingungen. Das kann man natürlich auch mal in die Waagschale legen. Ne? In Hohenstein hast du wahrscheinlich die optimalsten Bedingungen, die du im deutschen Futsal haben kannst, ohne dass ich Weilimdorf hier schlecht machen will. Die haben auch sicherlich bestimmte Bedingungen, aber ich kann mir vorstellen, dass Hohenstein da Besseres bietet. Hat mehrere Gründe, ne? Und ehemalige Kollegen natürlich, die da auch jetzt mit dabei sind. Ja, es gibt viele Beweggründe, glaube ich, um vom Weilimdorf nach Hohenstein zu wechseln für Durim Ilesi. Ne? Ja, also freue ich mich auf jeden Fall
für ihn. Ich freue mich für ihn auch. Er ist immer noch einer der besten Individualzocker, die wir so in Deutschland in den letzten Jahren hatten und haben. Schien mir eben nicht so richtig glücklich zu sein in Weilimdorf. Und vielleicht findet er zu seiner alten Spielfreunde zurück. Es wäre ihm zu gönnen, dass er sich dort einbringen kann. Und die Jungs in Hohenstein sind ja durch die Brasilianer auch vielleicht noch mehr individual technisch gesprägt, das Spiel und auch das System. Vielleicht kommt ihm das entgegen. Und Weilimdorf war ja eher sehr körperlich, taktisch geprägt. Und vielleicht ist das etwas, was ihm eher liegt. Ich würde es ihm total gönnen.
Ja, ich glaube, Durim Ilesi könnte, also zumindest von dem, was man so weiß, ganz gut oder besser in Hohenstein klarkommen als in Weilimdorf. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, Durim Ilesi hat halt schon bei Hohenstein gespielt. Es war aber auch keine lange Beziehung. Also die sind auch noch, ich glaube, 1-2 Jahren auseinandergegangen wieder. Er ist ja auch zurück zu Liria gegangen. Und ich glaube, für Durim Ilesi ist in der Bundesliga Hohenstein die beste Adresse, um es einfach mal so zu sagen. Ich denke schon, er hat da gewisse Erfahrungen. Die Frage ist halt nur, kann er mit der Entwicklung mithalten? Hohenstein hat echt mit dieser Saison, mit den Brasilianern, wie du schon sagst, aus einer durchaus gruppentaktisch basierten Ebene, auch mit mehr individualtaktischen Mitteln mittlerweile am Arbeiten, schöne Balance gefunden. Und da würde ich zum Beispiel auch die in der Analyse sagen, das ist eine steigende Entwicklungskurve, weil sie sich einfach individuell und gruppentaktisch super weiterentwickelt haben und deswegen verdienen auf Platz 1 sind. Und Delesi muss jetzt zeigen, kann er das noch? Oder kann er es? Weil in Weilendorf kam er jetzt nicht so extrem, ja, doch teilweise nicht Stamm gespielt, muss man auch sagen. Mhm. Ja, ich bin interessiert, was da in Hohenstein passiert, ob er da Spielzeit kriegt. Kann mir aber vorstellen, weil der Kader in Hohenstein jetzt auch nicht super breit ist. Ja, und wenn da mal was an Verletzungen kommt. Aber Hohenstein hat sich natürlich jetzt mit Schulz und Elesi zwei Berliner dazugeholt, die sicherlich hilfreich sein können auf dem oberen Bundesliga-Niveau. Ganz klar. Ja, aber du sprachst es ja schon an. Es gab ein Spiel am Wochenende und zwar zwischen dem Wacker Eagles und dem MCH Futsal Club Bielefeld. Und der MCH hat seinen insgesamt, so darf ich es mal sagen, seinen insgesamt dritten Auswärtssieg in dieser Bundesliga eingefahren.
Sebastian, darf ich dich noch einmal unterbrechen?
Ja, unterbrechen.
Weil wir haben was vergessen, bitte. Was wir immer vergessen. Und ich wollte es mir heute merken. Okay. Futsal Regionalliga der Frauen.
Ah! Auch noch.
Ja, läuft nämlich. Und das haben wir jetzt immer vergessen. Und das wollte ich eigentlich jetzt immer mit reinnehmen. Das habe ich eben noch gesehen hier beim Durchseppen. Denn da gab es ja tatsächlich Spiele, die auch alle...
Also du meinst jetzt die Regionalliga West.
Die, ne? Regionalliga West der Frauen, leider genau, nur die einzigste Frauenliga. Und dort gab es eben auch ein Spiel, Fortuna Düsseldorf gegen Mülheim. Meine beiden Clubs sozusagen. Mhm. Babys, Mülheim hat gewonnen. Und dort trainiert ja auch mein alter Kollege Tobi Mewissen, schöne Grüße, der hört auch mal gerne unseren Podcast. Und da läuft also auch der Spielbetrieb an. Das freut mich sehr, dass es da jetzt losgeht mit 6 Teams. Ja, wollte ich auch mal erwähnen, sollte erwähnt bleiben. Paderborn hat schon gegen die Kölner Panthers gewonnen, steht gerade aktuell vorne mit 6 Punkten. Mhm. TC Freisenbro ist noch dabei, Futsal Panthers Köln, UFC Münster Frauen, Mülheim, Paderborn und Düsseldorf. So, das sind halt die 6 Teams. Und das ging jetzt erst auch im Januar eigentlich los. Sollte schon früher starten, aber wurde dann auch immer mit Corona verschoben. Einige Spiele haben stattgefunden, aber auch viele verschoben. Ja, so, jetzt, Entschuldigung, war nochmal
Intermezzo. Nee, schön. Also ich finde das toll. Ich würde auch gerne über die Frauen-Futsal-Regionalliga noch kurz quatschen, weil da natürlich auch mit dem UFC Münster natürlich die Top-Favoritinnen sind, ne? Mhm. Hier von unserem Freund Fabian, die das Team. Und Paderborn natürlich auch immer wieder so als Favorit gehandelt wurde. Aber ich glaube, Münster ist das schon, ne, deutlicher Favorit. Ja, wir werden sehen. Freut mich natürlich für Mülheim, für deinen alten Club, wie auch für deinen neuen Club Düsseldorf, dass schon Punkte gekommen sind und dass man schon ein paar gesammelt hat. Die Futsal Panthers Köln und Freisenbruch sind ja am Tabellenende. Ja, spannend, aber schön. 6 Teams, die spielen wunderbar. Es gibt eine Basis und hoffen wir, dass aus dieser Basis mehr Breite entsteht für die Frauen. Vielleicht auch durch die Initiative der Nationalmannschaft jetzt, die jetzt da ja auch entsteht, dass da ein bisschen mehr Anreiz kommt, dass die Frauen sich zum Futsal bewegen und wir auch bundesweit einen vermehrt Regionalliga-Spielbetrieb kriegen und auf lange Sicht vielleicht dann auch mal Richtung Bundesliga denken können bei den Frauen. Das wäre auch. Also wir sollten hier nicht unter diesem Ziel...
Da kommst du noch lange nicht hin.
Ja, aber unter diesem Langzeitziel sollte man da nicht denken, aus meiner Sicht.
Das ist ein richtiger Long Run, ne?
Ja, da bist du ökonomisch unterwegs. Ich würde sagen, man muss den Willen haben und man muss das Ziel setzen. Und ich glaube...
Das Problem ist... Da sehe ich in 10 Jahren keine Bundesliga. Also,
ja,
wir haben 6 Teams. Halt, wir reden von 6 Frauenteams, Sebastian.
Ja, lange Sicht. Wie lange denkst du? 10 Jahre.
Lieber Mix, dann würde ich lieber Mix. Das haben wir aber, ja, das Thema haben wir schon ganz oft.
Ich glaube, bis dahin haben wir eine Mixliga tatsächlich. Ja. Eine Mix-Bundesliga. Aber was ich sagen will, ist, das hängt halt auch an den einzelnen Landes- und Regionalverbänden ab, wie dort das Verhältnis zwischen Frauen- und Männer-Futsal ist, wenn man so will. Und ich glaube, da sind wir im Westen ganz gut durch die Pioniere mal wieder. Also der Westen ist einfach Futsal-Pionier in Deutschland. Und hier muss man natürlich auch wieder den UFC Münster nennen, die auch bei den Frauen ganz vorne dabei sind in der Pioniersarbeit. Aber ich glaube, diese 6 Vereine, Paderborn, Mülheim, Münster, Düsseldorf, Freisenbruch und Köln, lass uns sie nennen, denn das sind die Pioniere des deutschen Frauenfutsals aktuell. Also von daher, ja, ein großes Lob macht weiter.
Richtig.
Und ja,
jetzt können wir rüberspringen.
Jetzt kann ich wieder anfangen, ne? Da wo
zum
ich gerade.
Immer noch, MCH. Es fehlen immer noch Bilder im DFB-Net, beim MCH und bei den Wacker Eagles. Ja. Fehlen immer noch Bilder. Wollte ich nochmal sagen.
Kannst du ewig machen.
Wann kommen die Bilder?
Ja. Aber Daniel, wusstest du, kleiner Fun-Fact, wobei auch ganz interessant, dass der MCH aktuell in der Auswärtstabelle Zweiter ist, Vizemeister aktuell.
Oh.
Hinter, ich guck mal gerade, muss mal gerade gucken, ich hatte das so im Sinn. Clemens Burmeister, liebe Grüße von ihr aus, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Hinter Hohenstein.
Spannend.
Ganz spannend. Haben 3 Auswärtsspiele gewonnen. Zu Hause haben sie nur 2 gewonnen, also insgesamt 5 Siege mittlerweile und 5 Niederlagen in der Bundesliga, also schön ausgeglichen. Und zu Hause sind sie auf dem drittletzten und auf auswärts sind sie auf den Vizemeisterplatz aktuell. Und gewinnen bei den Wacker Eagles 4-3 nach 3-1 Halbzeitführung für die Wacker Eagles. Und ich habe auch mal gefragt, woran lag es so, ein bisschen recherchiert. Und irgendwie war da empfundenermaßen die Anreise das Phänomen. Ne? Man ist da 3-4 Stunden mit dem Auto nach Hamburg. Und dann hat man gespielt. Und
wann war das Spiel? Am Samstag?
Ja, meine Information nach ist man morgens los und hat gespielt.
Boah, das ist verrückt. Und dann wieder zurück, also nach dem Spiel zurückgefahren.
Ja, das Verhältnis von Bielefeld nach Hamburg zu fahren ist jetzt auch nicht enorm, muss man sagen. Ist jetzt nicht.
Naja, okay, stimmt. Dann, ne? Wie lange fährst du da? Drei
Stunden.
Ja, gut, naja.
Okay. Manchmal, wenn ich mir vorstelle, wie die da manchmal rasen mit dem Bulli, dann schaffen sie es auch in 2,5 oder 2.
Nee, das stimmt, das ist korrekt.
Ne? Aber das hast du gemerkt. Ne? Hat man gemerkt auf diesem Niveau. Wacker ist jetzt auch nicht jetzt mittlerweile kein Fallobst mehr in der Bundesliga, muss man auch so sagen. Haben sich ja durch ihre Berliner Verstärkung durchaus konkurrenzfähig gemacht in der Bundesliga. Und haben auch 3-1 geführt. Ich habe das Spiel mir ganz angeschaut. Fand sehr interessant bei Wacker. Mal wieder auch, was du mir schon häufiger mal berichtet hast, als du die gesehen hast, Daniel Suntic, positiv aufgefallen, wirklich. Also für mich auch deutlich der beste Spieler. Oh, weniger gut aufgefallen für mich hat Jaftic beispielsweise, unser Nationalspieler. Für mich auch ohne großen Impact auf dieses Spiel. Ja, und Suntic sah herausgeragt bei Wacker in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, führt die Mannschaft gut, ist immer Antreiber. Wie heißt unser Johnny Goede-Torwart? Genau, Johnny Goede, auch mit 1-2 guten Paraden, wobei ich bei den Toren fand, da wirkte er nicht so schnell. Also irgendwie, ich frage mich, ob er da trainiert regelmäßig mit den Jungs oder ob er da nur für die Spiele entfährt. Das wirkt ein bisschen so. Der MCH hat sich ein bisschen überrumpeln lassen von Wacker am Anfang. Lange Bälle häufiger ausprobiert von Wacker. Hat man vielleicht bei Düsseldorf abgeschaut. Ne? Mein Alias hat gelernt von Düsseldorf. Ne? Bolzplatz? Oder wie war das jetzt? Soll ich jetzt sagen?
Ja, nee, das war nicht Bolzplatz. Ich krieg es auch nicht mehr zusammen. Aber
jetzt könnte ich sagen, Wacker hat dann den Bolzplatz rausgeholt. Nein, so machen wir es nicht. Es war interessant, haben auch interessant ausgekontert. Der MCH dann aber, muss man sagen, in der zweiten Halbzeit, die haben Wacker dann auch zweite Halbzeit 3-0 gewonnen und haben das auch in einer recht schnellen Zeit hingekriegt, das Ergebnis zu drehen. Und dann zum Ende, ja, ich würde sagen, zittern musste man nicht. Also es war immer noch, war interessant. Wacker hat sicherlich auch noch dann nochmal gedrückt. Aber es war schon ein verdienter Auswärtssieg, bei dem Wacker die erste Halbzeit hatte. Aber in der zweiten Halbzeit war einfach der MCH das überlegene Team und hat sich in der zweiten Halbzeit den verdienten Auswärtssieg geholt. Und damit ist man jetzt sehr stabil in der Bundesliga auf Platz 5, schnuppert an Platz 4 mit 15 Punkten und wird seiner Rolle gerecht als der erwartete 4. oder 5. Platz in der Bundesliga. So, ich glaube, das war kann mich erinnern an diese Umfrage, wer wird deutscher Meister, wer steigt ab. Da waren alle anderen Teams irgendwo mit drin, deutscher Meister zu werden und abzusteigen. Aber der MCH wurde weder bei den deutschen Meistern noch bei den Absteigern erwähnt. Und genauso haben sie sich platziert.
Stuck in the middle, aber ja. Auf dem Niveau ist man halt gerne stuck in the middle, ne?
Genau. Man kommt in die Playoffs. Da ist doch scheißegal, ob du 4. oder 5. wirst, ne? Weil du gegen 4. und 5. spielst.
Ja.
Naja, die spielen gegeneinander.
Und unten ist jetzt ja wirklich total spannend. Mainz 5 Punkte, Wacker Eagles 7 Punkte, Fortuna 9 Punkte, Penzberg 10. Dann ist die Lücke eben da zu Bielefeld, obwohl Penzberg noch ein Spiel weniger hat. Ich schaue mir jetzt auch das Spiel in Mainz an. Fortuna gegen Mainz, bin gespannt, mir die Halle anzuschauen, mir meine eigenen, das live, die Halle mal live zu schnuppern in,
kannst du eine Stunde in Mainz,
um Christian zu treffen, unsere Jungs dort zu sehen, anzufeuern, denn ich kann ja jeden anfeuern, das ist ja auch dann schön. Ja, bin ich mal gespannt, denn das wird schon jetzt entscheiden, denn gewinnt Mainz, mit 8 Punkten sind sie wieder oben dran. Ja, siegen wir mit 3 Punkten, dann sind wir eigentlich schon so gut wie durch.
Ja, also für Düsseldorf ist das kann das ein Befreiungsspiel werden, klar. Und erstmal richtig geil. Ich finde Abstiegskampf geil. Das hatten wir noch nie im deutschen Futsalniveau so offensichtlich in einer Bundesliga. Okay, das ist das erste Mal Bundesliga. Aber es ist die Phase, das ist die erste Spannungsphase, die entsteht. Hier geht es gerade nicht um die Meisterschaft, hier geht es gerade tatsächlich, wer wird Achter und nicht Neunter. So, auch wenn wir sagen, Relegationsverein sollte es schaffen. Ja, egal wer davon. Aber ich sehe da halt aufgrund der Spiele und Punkteverhältnisse gerade tatsächlich Mainz, die Wacker Eagles und Düsseldorf, die sich da in einen Dreikampf bewegen. Und super wichtig war es halt für Mainz, dass der MCH bei Wacker gewinnt. Sonst wäre Wacker nämlich jetzt mit 10 Punkten weg. Und das ist enorm wichtig, weil Wacker jetzt natürlich auf die Stuttgarter Futsalclub trifft. Da werden sie, ja, wenn der Stuttgarter Futsalclub einigermaßen mit seinem Kader kommt, wahrscheinlich weniger Chancen haben zu gewinnen.
Du meinst Dragoslav?
Bring him back, return Dragoslav.
Please.
Nein, was ich sagen wollte ist, Mainz jetzt zu Hause gegen Düsseldorf. Ich glaube, es wird auch übertragen, ne, für alle da draußen.
Ja, stimmt. Livestream. Yes, haben die Jungs aus Mainz sich besorgt, angefragt, organisiert, 18.30 Uhr. Super Sache. Endlich wieder Livestream.
Ja, ich finde das super geil, dass halt ein Abstiegskampfduell gezeigt wird. Da ist halt diese Leidenschaft und Emotion drin. Und Düsseldorf muss aufpassen. Haben im Hinspiel gegen Mainz den Kürzeren gezogen, auch verdientermaßen den Kürzeren gezogen, aber sicherlich ein paar Lehren gezogen, so hofft man, für ein gutes Spiel. Aber Mainz kann es jetzt, wie wir sehen, halt mit einem Sieg gegen Düsseldorf nochmal sehr offen machen und sich da draußen, ich würde sagen, nach dem Spieltag mit einem Sieg könnten sie sich auch auf Platz 8 spielen, weil Wacker schon schwer haben wird gegen Stuttgart, wobei ich die da nicht komplett abschreiben will. Aber Mainz hat halt jetzt auch Spiele vor sich, Düsseldorf und Wacker Eagles, die kommen dann auch danach kurz. Ja, wird spannend. Und Düsseldorf darf das dann nicht verkacken in Mainz, weil sonst wird es auch nochmal spannend. Ja, dann sind sie nämlich, ist ganz eng, dann 7, 8, 9 Punkte. Da darfst du nicht nochmal verlieren, ne? Und Düsseldorf hat kein leichtes Endprogramm mehr.
Ja, ist ja nun gut, Sebastian. Ist ja nun gut, wir wissen es.
Was
will ich
sagen?
Hatten
die schlagbaren Teams, wenn man so will. Hat man ja die Lehren aus dem Munde. Nein, aber geil. Freut mich diese Dreierkonstellation. Ich wünsche denen, die besseren beiden sollen gewinnen und sollen 7 und 8 belegen und in die Playoffs einziehen. Und den Relegationsteam wünscht man am Ende.
Ja.
Alles Gute. Aber ich Samstag. 18:30 Live-Übertragung.
Sehr gut. Okay. Freue ich mich drauf. Und ich würde jetzt mal überleiten zu den eigentlichen Futsal-Highlights der letzten Wochen und auch zu des letzten Wochenendes. Ja, denn einmal völlig auch etwas an mir vorbeigegangen, ich kann auch gar nicht da so viel dazu erzählen, ist einmal die Südamerika-Euro.
Genau, die Amerika-Euro, so hast du sie genannt.
Die Südamerika-Euro, die Conmebol-Meisterschaft Futsal, war auch parallel zur Futsal-Euro die Südamerika-Meisterschaft mit dem Sieger Argentinien. Wir haben also mit dem Sieg von Portugal in Europa und dem Sieg von Argentinien wieder das Finale der Weltmeisterschaft. Als Sieger sehen, sehr, sehr krasse Konstanz, muss ich sagen. Also, das gibt es im Fußball nicht so extrem, dass wir dann auch wirklich die Finalisten auch wieder in den Kontinentalmeisterschaften dominierend sehen. Und Brasilien immer wieder nicht auf dem Treppchen, gibt es nicht, aber ja.
Ja, Brasilien wurde im Halbfinale von Argentinien ausgeschaltet.
Im 9-Meter-Schießen hat einmal Kopfschuss.
Im 6-Meter-Schießen, hast du 9-Meter-Schießen gesagt? Bist du beim Walking-Futsal? ja, richtig spannend. Ich würde schon glatt sagen, also bei Portugal absolut, da kommen wir gleich drauf, auf unsere Futsal-Euro. Aber wir haben zwei Hegemonial-Weltmächte im Futsal. Das ist einmal die argentinische und die portugiesische Futsalmacht, weil die letzten Jahre hier Dominanz ist. Argentinien nach Weltmeisterschaft, Vize-Weltmeister, jetzt wiedermals Südamerika-Meister. Also ganz klar, du sagst Konstanz. Und diese Konstanz ist eben dafür ausschlaggebend, ob man diese Zeit prägt. Und ja, das, was ich unter Macht dann bezeichnen würde. Und Portugal, kommen wir jetzt mal drauf. Kann ich jetzt den Übergang machen?
Ich wollte noch ganz kurz auf dieses skurrile System bei der Südamerika-Meisterschaft noch einmal hinweisen. Denn dort wird jeder Platz ausgespielt. Dort haben 10 Teams.
Man muss wissen, wer letzter ist.
Ganz genau, man muss wirklich wissen, wer letzter ist, denn es gab 2 Gruppen, A5 Teams. Und dann gab es wirklich, wie bei jedem Hobby-Turnier, ja, der Spiel um Platz 9, Spiel um Platz 7. Fand ich sehr, sehr, sehr skurril, muss ich sagen. Und das 6-Meter-Schießen zwischen Uruguay und Venezuela um den 5. Platz. Spielstand bis zum 6-Meter-Schießen 1-1 und dann wurden 7-6 Penalties geschossen. Also, ja, da musste jeder fast ran.
Ja, fast jeder. Ja, nicht alle. Aber was ich sagen will, ist ganz spannend, dass man jeden Platz ausspielt. Da frage ich mich, konnten die sich nicht darauf einigen, dass man ab Platz 5 einfach das gleiche Preisgeld kriegt? Oder wollte man da nochmal das ausspielen? Also wie ist das in Südamerika eigentlich? So?
Vielleicht die Kultur, ne? Einfach diese... Ja. Ich kenne das aus Brasilien, man gibt auch selten schlechte Noten, das sieht man ganz stark beim Karneval. Also der Karneval, wer das nicht kennt, in Rio, das ist ein Wettbewerb mit Ligen. Also es gibt untere Ligen, es gibt die Premium-Liga und die oberste, die erste Liga des Karnevals sind die, die durch die Samba-Drom laufen. Das ist die erste Liga. Es gibt auch unter andere Ligen und du kannst, es wird aufgestiegen und abgestiegen. Es gibt immer einen Absteiger und Aufsteiger in diese Liga und dann gibt es ja die Noten und die Noten sind wirklich 9,9, 9,8 und 9,8 ist eigentlich schon ganz schlecht. Und das ist auch das in den Schulsystemen so. Ja, also es gibt eine ganz, ganz hohe Abneigung gegen sehr starke Bewertungen, sehr stark abweichende Bewertungen. Vielleicht spielt das hier rein, zu sagen, wir spielen nochmal jeden Platz aus, weil wir eben nicht sagen wollen, dass jemand, der 10-Platzierte war und in denselben Topf geworfen wird. Ich weiß es nicht. Mit 10 Teams ist das ja auch durchführbar. Bei unseren 16 Teams logistisch ja schon gar nicht machbar.
Aber spannend, die Abneigung gegenüber harten Bewertungen, die gibt es in der Pädagogik auch übrigens. Ne? Gibt es auch eher, weil man das ist ein Bereich, wo man sich eben mit dem Thema Bewertung, kann man überhaupt bewerten, auch eine wissenschaftsphilosophische Perspektive, ist es überhaupt möglich, auch ja, objektiv zu bewerten. Das ist natürlich einfach in naturwissenschaftlichen Gebieten, wo es halt mit Rechnungen und so weiter klar ist, wer die Rechnungen schafft, der kriegt die entsprechenden Punkte, aber da, wo es um Kunst geht, um Ausdruck, auch um Geistes- oder auch soziale Interpretation, also um Interpretation, so Expression, wie willst du das bewerten in einer gewissen Art und Weise? Da bist du halt natürlich erstmal grundsätzlich positiv. Deswegen sagen wir hier in der Juristerei, da bist du mit einer 3 top. Erstmal schaffen die 3, da bist du schon einer der Besten. In der Pädagogik würde man sagen, okay, wenn du eine 3 hast, bist du eigentlich durchgefallen, ganz ehrlich. Also das ist nur, weil du ihn nicht durchfallen lassen willst und zeigst damit eigentlich den Arbeitgeber oder jemand, der sich dann auf dieser Note irgendwie fundiert eine Meinung bilden will, eine 3, irgendwas, lass mal die Hand von. So, ne? Musst du nicht rangehen. Ne? So ist das dann manchmal in pädagogischen Studiengängen so, zumindest habe ich das bisher in meinen 8, 9 Jahren auch als Prüfer von Abschlussarbeiten und sonstigen Modulen immer kennengelernt, dass man wohlwollend ist, ja, aber gleichzeitig ein unbeschriebenes oder ungeschriebenes Gesetz ist, dass man mit einer 3 jetzt in der Pädagogik nicht wirklich gut ist. Ja, gut. So, Daniel, dann haben wir das Phänomen des Karnevals.
Auch mal hier eingebracht in den Futsal-Podcast. Das muss uns auch erstmal jemand nachmachen. Den Karneval.
Ist auch schön, weil du hast die Erfahrung aus Brasilien. Du warst ja dort. Und,
ja, das ist spannend. Und viele wissen ja nicht, dass es eben dieser Wettbewerb ist. Ne? Dieses Ligasystem, dass es wirklich ein richtiges Ligasystem ist.
Ja, krass. Ich wusste es so auch nicht. Also ich habe da mal irgendwie von gehört, dass es da richtig Vereine und sonst was gegeneinander antreten, aber ich wusste nicht, ich wusste nur, dass es da Noten gibt für dieses Karneval, aber ich wusste nicht, dass es Ligen gibt, dass man halt noch an anderen Orten eine andere Liga hat. Krass.
Ja. Nee, also, an anderen, das ist dann immer alles innerhalb von Rio.
Ja, also, genau.
Da kommt aber jetzt keine Samba-Schule aus Sao Paulo, sondern das sind alles Samba-Schulen in Rio de Janeiro und es gibt wirklich richtig viele. Ja, es ist eine Stadtliga, bei uns wäre es mindestens schon halb Deutschlandliga von der Fläche her. Ja. Und
Bevölkerung.
Ja, Rio hat 30, ja, nicht ganz, ne, aber es sind dann schon 30 mal 40 Kilometer, meine ich, das ist das Stadtgebiet von Rio. Es ist schon nicht gerade klein. Und man kann bei Wikipedia auch die Wettbewerbe der letzten Jahre immer nachlesen, mit den Bewertungen auch, wie Europameisterschaft zum Beispiel.
Kann man es auch anschauen. Ja, krass. Krass. Vielleicht, lieber DFB, bitte bei fußball.de, ich möchte jetzt Karnevalsligen haben aus Brasilien, aus Rio. Das passt, also zunächst die Ergebnisse. 9,8, bitte. 9,9. So, das will ich sehen.
Richtig.
Lieber DFB bei fußball.de. Da will ich sehen. So.
So, geil. Kommen wir jetzt aber zu unserer Futsal Euro mit dem
Euro.
Verdienten und auch am Ende richtig stark jubelnden. Ich fand es richtig überzeugend, wie die Jungs gejubelt haben. Wirklich pure Freude. Das hat mir ja bei Russland im Halbfinale total gefehlt. Die sich, okay, gewonnen. Und das war ja bei Portugal gar nicht der Fall. Sieger, verdient oder nicht verdient, Sebastian?
Ja, ich fand, das war auch ohne Ricardinho die bisher beste Turnierleistung einer portugiesischen Mannschaft. Ich sag gleich auch, warum ich zu dieser Bewertung komme. Aber warum auch diese Emotion und dieses, auch wenn man das so heftig wahrgenommen hat als Sieg, weil es gibt ja manche Menschen, die sagen, ja, im Rückblick war der erste Titel der tollste, der schönste. Aber hier sieht man richtig, dass eine Futsal-Nation sich so entwickelt hat, dass am Ende des Tages hier auch der innere Schweinehund nicht nur besiegt wurde, weil irgendwann bist du auch, also ein Sättigungsgefühl könnte kommen, das kennen wir ja von anderen Nationen, Sättigungsgefühl aus dem Fußball, also seinen Titel zu wiederholen der Europameisterschaft, nachdem du auch noch Weltmeister geworden bist. Was meinst du, was das für fucking Mentalitätsmonster sind, die da auf dem Platz sind? Weil ich hatte ja den Tipp, wenn die das nicht können, dann gewinnt Russland, weil die sind vielleicht hungriger, weil dieser Hunger, der dann in der zweiten Halbzeit des Finals rauskam, das war überragend, dass man da so stabil und so natürlich hat man gegen Russland auch mal eine Chance zugelassen, es passiert, aber dass du das am Ende aufholst, den 2-0 Rückstand, wiedermals, nachdem du schon im Halbfinale gegen Spanien 2-0 zurücklagst, also ähnliche Spielsituationen wie gegen Spanien, dann wirklich, da hast du, das nenne ich dann Hegemonialmacht, weil du auch mentalitätsmäßig hier einfach entgegen deiner Sättigung eine Leistung gebracht hast, die so gut war wie noch nie zuvor. Du hast in der zweiten Halbzeit einfach beide Mannschaften wegdominiert, Russland und Spanien. Und das ist das Maximum in Europa. Und es ist deswegen absolut verdient, gewinnen sie das Turnier. Und wäre ich Portugiese, um jetzt mal so ein bisschen da zu sagen, ich wäre mächtig stolz auf diese Mannschaft, zum dritten Mal beim großen Turnier den Titel zu holen, ohne Ricardinho. Ich wäre nicht nur stolz auf den Sieg, ich wäre auch bei einem zweiten Platz stolz, weil diese Entwicklung so brutal gut ist. Wir haben die letzten drei Champions-League-Sieger aus Portugal, wir haben die letzten drei großen Turniere, die portugiesische Nationalmannschaft ganz oben. Wenn jemand wirklich versuchen will, Entwicklung nachzuvollziehen, schaut nach Portugal aktuell. Das ist das Maß aller Dinge, wenn man denn das Maß aller Dinge als Orientierung nehmen möchte. Wahnsinn, ich bin begeistert. Und diese Entwicklung auch ohne Ricardinho, diese Mannschaft, diese Balance, die geschaffen wurde, die Kultur, die Philosophie hinter des Spiels von Portugal. Man hat eigentlich nur Lob über, weil man eben weiß, wie schwer es ist, diesen Titel zu holen, wenn du schon so viele Titel hast. Ja. Oder einfach gerade alles und dann ohne Ricardinho. Vielleicht ist das auch nochmal ein Ansporn gewesen. Aber es spricht für heftige Entwicklung.
Ich fand das Lächeln, dieses leichte Lächeln von Ricardinho, den man ganz kurz im Bild gesehen hat, in der TV-Übertragung, perfekt dafür. Ja, dieses richtig verschwitzte Lächeln, geil, wir haben es geschafft. Also es war so ein ganz schönes, echt, er hat sich richtig, man hat gemerkt, er freut sich für das Team, aber auch diese diese Bewunderung, dass die das geschafft haben jetzt, auch ohne ihn, Freude, dass sie es geschafft haben, Bewunderung, dass sie es geschafft haben, war ein ganz toller Ausdruck in seinem Gesicht, den ich auch mal gerne bei Luis Figo übrigens gesehen hätte, der da richtig auf dieser Tribüne saß, als Präsident, meine ich, des portugiesischen Fußballverbands. Ja. Nacht und es hätte jetzt nur noch gefehlt, dass er auf die Uhr schaut, wann er wieder weg kann. Also der sah ja.
Ich fände es echt schön, wenn ich da Figo und Ricardinho zusammen sehen hätte.
Richtig.
Das wäre geil.
Ganz komisch, also da scheint die Futsalwelt noch nicht so richtig vielleicht zusammenzuwachsen mit der Fußballwelt, aber sei es drum, was ich bei Portugal generell durchs Turnier faszinierend fand, obwohl man Sikité natürlich als herausragenden Spieler wahrgenommen hat, hat niemand wirklich herausragend performt individual. Das sieht man alleine an der Torschützenliste oder auch der Scorerliste. Wenn wir die Liste durchgehen, dann finden wir hier Platz 1 Torjägerliste mit 7 Toren Urasov von Kasachstan. Dann kommen 4 Russen mit 5 Toren, Antoschkin, Shishkala und Sokolov. Dann kommen Lozano aus Spanien, wieder Junior aus Kasachstan. Und dann erst kommt Afonso Jesus und Varela aus Portugal. Ja. Und das zeigt diese Heterogenität für mich. Bei der man eben nicht gespürt hat, wer ist denn eigentlich der wichtige Spieler? Weil selbst Sikité hat nicht überragend viele Tore geschossen.
Ja, Sikité war wahrscheinlich der beste Pivot des Turniers, weil er einfach jeden Ball gepflückt hat und dann auch im entscheidenden Moment auch Tore gemacht hat, wie zum Beispiel gegen Spanien.
Aber gut, die haben ja auch viel im 4-0 gespielt. Er war ja nicht so der richtige Pivot. Er war ja auch durch das 4-0-System, was stark gespielt wurde, auch immer mal auf Ala. Das Tor im Finale auf jeden Fall war für mich das schönste Tor der Futsal-Euro. Was Sikité geschossen hat. Das war gegen Spanien.
Gegen Spanien meinst du?
Gegen Spanien.
Ich wollte gerade sagen, Sikité.
War trotzdem das schönste Tor. Das war das schönste Tor, wo er sich dort alleine mit wenigen Bewegungen, mit hoher Präzision, mit viel Kraft, einfach völlig unerwartet, total präzises Tor erzielt, ja.
Also ich sehe Sikité, also dieses Team, also das Team Portugal vielleicht im Mittelpunkt, wie du schon sagst. Ich möchte mal auf Ricardinho zurück. Ich habe mir auch die Eindrücke da, die du in den Fernsehbildern gesehen hast, dieses verschmitzte Lächeln. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, manch einer nimmt das als gewisse Arroganz oder auch Missgunst vielleicht sogar, weil er da nicht jubelnd schreit. Ich habe da Zufriedenheit drin gesehen. Ich habe da wirklich so Zufriedenheit drin gesehen. Warum? Der hat sich ja auch schon in den Turnieren davor, wo man erfolgreich war, zurückgenommen. Und er hat alles fürs Team gemacht. Er war ein richtiger Capitano in dem Moment. Und er hat sich, glaube ich, sehr zufrieden gezeigt, dass er, ich glaube, die wissen, war ein Zeichen für mich, dass sie sehr genau wissen, was sie für eine Entwicklung durchgemacht haben und was wichtig war, damit man diese Entwicklung durchmacht. Zum Beispiel das Zurücknehmen von Ricardinho aus dem Mittelpunkt nebenher und die anderen Spieler die Bühne zu überlassen, die aber sich nicht, wie du schon sagst, als Einzelkünstler da irgendwie jetzt präsentieren, sondern sehr interessant in der Breite auch, natürlich ist jeder Spieler von der extremst hohe Klasse, deswegen guckt in den portugiesischen Futsal. Aber allein statistisch kannst du wunderbar sehen, die teilen sich das alles. Die gönnen sich das und ich glaube, das Gönnen war eben das, was Ricardinho da vermittelt hat. Er ist zufrieden, er ist der beste Futsaler aller Zeiten, den wir bisher auf diesem Planeten hatten wahrscheinlich. Ne? Vor allem auch da wieder von der Art und Weise, wie er den Futsalsport am Ende mit seinem Charakter präsentiert hat, indem er sich in der Nationalmannschaft zurücknimmt und hier der Mannschaft alles gönnt. Und sicherlich wird Ricardinho der Größte bleiben, auch in Portugal für den Futsal. Aber diese Vorarbeit zusammen mit Ricardinho ist jetzt so entscheidend, dass man diese Hegemonialmacht, diese Entwicklung durchgemacht hat, dass man so ein überragendes Turnier gespielt hat. Es wäre ohne Ricardinho halt auch nicht möglich gewesen, weil er musste die richtigen Schritte gehen. Wahnsinn. Ich finde es toll. Ich freue mich für den Futsal einfach insgesamt, weil man hier ein Paradebeispiel hat, wie man mit Arbeit, mit Glauben und mit Überzeugung in Entwicklung und Jorge Brás, der Trainer auch, mit einer ganz klaren Idee von Futsal, ne? ist ja auch ein Lehrer, Futsal-Lehrer, wenn man so will, dass man da wirklich auf Entwicklung setzt und diese Erleichterung am Ende, diese Mentalität, die man wirklich da eingebracht hat, nochmal. Dieser Turniersieg ist überhaupt nicht selbstverständlich, wenn du davor alles gewonnen hast. Du holst den und dann auch so überzeugend, weil du wiederkommst. Du hättest auch einfach nach der Halbzeit sagen können, nö, ist okay, wir sind Weltmeister, wir haben alles schon. Das ist unterbewusst, das ist habituell. Und der Habitus der Portugiesen ist Wahnsinn. Da können wir uns ein Beispiel dran nehmen in Zukunft. das nicht aufgeben, obwohl du alles Recht hättest, aufgeben zu können und zu sagen können, ne, ich habe genug. Die haben nicht genug. Das ist ja Hunger, Wahnsinn. Das ist Entwicklung, Hunger zu entwickeln. Wahnsinn. Ich bin wunschlos glücklich über dieses Ergebnis, hätte es aber auch Russland gegönnt, selbstverständlich. Die haben ja auch lange gehungert und hungern weiter, so leid es mir tut. Ja,
ja, tolles Turnier. Also war ein schönes, war ein schöner, ein schöne, eine schöne Rede auf die portugiesische Mannschaft. Und ich finde auch, es war der gute Gewinner. Russland hätte einfach erstmal, weil Russland dann doch wieder stark von seinem Brasilianer Nando abhängig war, außer Abramov, der sehr stark war, und auch Antoschkin stark, aber Robinho war trotzdem noch wichtig. Eder Lima hat sogar ein Spiel gemacht, ja. Eder Lima war 2014 Torschützenkönig schon für Russland, 2014. Also da finde ich schon besser, wenn jetzt wieder ein Team gewinnt, was eben nicht auf diesen Import, auf diese Importspieler zurückgreift. Das ist schon ganz toll. Ich fand auch die Ukrainer echt eine tolle Leistung gegen Russland. Ich hätte es auch so stark gönnen. Die haben das Spiel auch richtig rumgedreht. Die waren so in der ersten Halbzeit so unterlegen gegen Russland und haben das so stark gedreht, so viel Fight gezeigt, so viel Leidenschaft in dem Spiel. Und das dann auch noch, kannst du dich noch an das Foul erinnern? Der Ukraine hatte ja da noch einen 6 Meter, eine Minute Alter. Vor Ende. Also wenn das V keine rote Karte war, also richtig in den Gegner, ja. Kreisliga C, ja, richtig weggekrätscht,
ja, ja.
Bekommt, also anders, hätte er den nicht umgesetzt, aus meiner Sicht klar Tor, denn er stand einen Schuss bereit auf 4 Metern vor dem Tor, war der Torwart nicht draußen, und dann tatsächlich verschießt er den, beziehungsweise der Torwart hält den 6 Meter stark, der russische Torwart. Und dadurch hat man die Ukrainer geschlagen, den ich sehr, sehr gegönnt hätte. Und Zvaryč, der Fixo aus der Ukraine, sehr, sehr beeindruckender Spieler, wie er das Team da koordiniert hat mit der Sprache, man gesehen, wie er dirigiert hat, immer wieder die Leute da angeleitet von hinten. War ein tolle Spieler aus der Ukraine und auch kein Importspieler. Das hätte mir auch so gut gefallen. Alles Ukrainer.
Kein Importspieler. Ja, aber ich muss mich jetzt gerade an dieses Foul erinnern. Also ich habe selten so ein heftig klares Foul gesehen, als das wie krass der auch geflogen ist. Also ich war am Ende, bist du halt einfach nur glücklich, dass dem Spieler nichts passiert ist, wirklich. Aber dann hält der Torwart den Ball auch noch, der russische Torwart. Von daher, ja, sehr viel Glück bei Russland auch, dass sie im Finale waren. Ja, Ukraine hätte sich sicherlich da mindestens die Verlängerung verdient. Aber, und jetzt, da komme ich noch auf einen Punkt, den fand ich ganz spannend. Da hast du mich jetzt gerade drauf gebracht. Warum ist Portugal so dominant? Du nennst es ja gerne tautologisch, wenn ich sage, die zweite Halbzeit ist entscheidend. Aber das ist es.
Sehr tautologisch.
Also, ja, nein, ich erkläre dir, warum das nicht tautologisch ist. Weil du Zeitdimension haben musst. Die Halbzeiten sind deine Zeitdimension. Und in der ersten Halbzeit hast du den Gegner zu verstehen und dich und den Gegner in ein Verhältnis zu setzen. So, du musst nicht 5-0 hinten liegen, aber du musst in der ersten Halbzeit das lernen, was du dann, die Schlüsse ziehen, die du in der zweiten Halbzeit dann umsetzt, sozusagen. Und die Dominanz zeigt sich, und das hat sich bei Portugal, das ist doch wunderbar, die Playoffs sind gerade so meine Evidenz, Halbfinale, Finale, auch gegen Finnland, muss man auch sagen. Auch hinten gelegen und immer wieder gekommen. Jeweils in der zweiten Halbzeit hat man die Dominanz ausgespielt. Und da ist man auf sein höchstes Level gekommen. Das heißt, wo kommst du im Futsal im besten Fall auf deine Spitze in der zweiten Halbzeit, und dann hältst du das, da bist du stabil, bleibst stabil dominant. Und die erste Halbzeit ist halt nicht entscheidend in der Hinsicht, sie ist entscheidend für deine Ausrichtung, für deine Mentalität vielleicht auch und ja auch taktische Finesse. Und das sieht man dann würde ich jetzt sagen, okay, das war auch ein Trainersieg, weil ich weiß, in der zweiten Halbzeit hat er alle besiegt. Das ist ein Trainersieg. Der weiß dann in der Halbzeit, auch die Spieler, die müssen auch super intelligent sein, das zu verstehen und das umzusetzen so. Das zusammen mit so einer Mentalität, mit so einer Kraft, die du entwickelst, wie Portugal, ich glaube, das ist das komplette Paket. Das ist wirklich, deswegen bin ich da so beeindruckt, weil man es in den Spielverlauf halt sieht, wo es wichtig wird, da treffen sie die richtigen Entscheidungen. Das ist super. Deswegen ist die zweite Halbzeit im Futsal das alles Entscheidende, wenn du das Entscheidende in der ersten Halbzeit mitnimmst, sozusagen. Ganz spannend. Und das hat man bei Portugal gesehen, aus meiner Sicht. Deswegen, also ich bin überzeugt,
du hast gerade doch, du hast gerade was angesprochen, und zwar den Trainer, die Bedeutung des Trainers. Da müssen wir natürlich auch über Jorge Brás sprechen, der nun schon sehr lange im System Portugal trainiert. Wäre nicht Jorge Brás jetzt, er hat alles gewonnen, ja, er ist Weltmeister geworden, Europameister, er hat das Team verjüngt. Wäre es nicht Zeit, jetzt mal bei Jorge anzurufen und zu sagen, hallo, hier ist der DFB. Wie sieht's denn aus?
Kannst du eigentlich noch eine Sendung ohne die Bundestrainerfrage zu stellen?
Ja, der Punkt ist, er ist halt so perfekt. Ja, du hast den erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre, der wirklich auf dem absoluten Zenit ist. Also wenn er jetzt nicht geht, dann wird er Jogi Löw. Ja, dann wird es schlimm. Ja, also ich glaube, den Fehler wird er nicht machen, den macht ja auch Miko Matic nicht. So, wir haben also mit Miko Matic und mit Jorge Brás zwei Trainer, zwei Top-Trainer.
Ja.
Also ist ja, wenn du den Trainer wechseln möchtest, ist einmal die Frage, ist der Zeitpunkt für die Mannschaft wichtig, weil dass der Trainer gehen muss, weil der Trainer vielleicht nicht performt, wie man sich das vorstellt. Das ist ja bei Marcel Losfeld nicht der Fall. Mhm. Er ist ein toller Trainer, er ist menschlich toll. So. Aber auf der anderen Seite ist, wer ist zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar? Und jetzt hast du halt den Moment, dass du zwei Top-Trainer ansprechen kannst, die bereitwillig kommen würden.
Habe ich was falsch verstanden? Jorge Brás hat aufgehört?
Nein, nein.
Okay.
Aber jetzt anzufragen, würde ihm natürlich die Entscheidung, jetzt zu gehen,
erleichtern.
Bevor er die Entscheidung trifft, weiterzumachen und wieder was zu verändern, viel erschweren, also jetzt da anzurufen. Jetzt müsste der Anruf kommen, ja, wenn er da sagt, eigentlich will ich aufhören.
Und der Verhaltensökonom in dir hoch. Jetzt den Reiz
jetzt setzen. Ist der Zeitpunkt optimal. Ja, vielleicht an der Börse würde man sagen, so jetzt ist der Markt, jetzt ist bereit, jetzt kannst du kaufen. Jetzt musst du anfragen. In 3 Jahren brauchst du da nicht mehr anzufragen. Dann sind die beide wieder weg.
Ja, der liebe Jorge Gomes Brás. Ich kann es schwer aussprechen. Portugiesisch ist deine.
Aber man kann das ja mit Marcel zusammen machen. Es geht ja gar nicht darum, dass Marcel gehen soll. Nee,
ja, aber
warum denn? Einer kann ja, das habe ich ja schon mal im Podcast gesagt, einer kann ja den Koordinator Futsal Deutschland machen. Wir brauchen ja mehr Menschen in Deutschland an der obersten Spitze. Also warum nicht Marcel zum obersten Futsal-Koordinator machen? Quasi oben an der Spitze, Geschäftsführer. Vielleicht ganz einfach
aber
für alle.
Jetzt mal ganz ehrlich, du kennst ja Jorge Brás vielleicht auch nicht vom Charakter oder von der Hierarchie, aber glaubst du, er stellt sich unter einen Marcel Losfeld?
Ja, da geht es ja nicht durch darunter. Das ist ja die Frage, was er möchte. Möchte er als Trainer überzeugen oder möchte er als diese Management-Ebene einnehmen? Es gibt, das ist wie in der Praxis, es gibt Praktiker und es gibt Management.
Ich glaube, im Futsal
jeder ist an allem interessiert.
Ja, im Futsal ist schon sehr wichtig, dass du eine gewisse Strukturmacht hast, also auch Vorgaben machen kannst, die umgesetzt werden. Aber ja.
Du kannst auch andersrum laufen. Dann machst du Jorge Brás das Angebot, den Verband zu übernehmen, die Futsal-Leitung zu übernehmen.
Oh, ich würde unterschreiben wahrscheinlich.
So, dann machst du, also du kannst jetzt Jorge Brás reden und mit Matic und reden und mit Marcel und dich hinsetzen. Oh, wie können wir die
gemeinsam? Jorge Brás und Mitu Matic, Trainerteam
alle.
Und Koordinatorteam. Alter, die beiden. Wie geil wäre das denn? Das wäre mein Traum. Das muss ich jetzt sagen, okay, jetzt hast du ein Träumchen aufgemacht. Aber lass mal zu Jorge Brás nochmal kommen. Wusstest du, dass der in Kanada geboren ist? Wusstest du das?
Nein.
Also laut Information, 72er Baujahr, habe ich gerade mal recherchiert, beziehungsweise habe ich schon vorher recherchiert und habe mich ja ein bisschen um die Trainer gekümmert bei der EM. In Kanada geboren, laut meinen Informationen, hat auch die doppelte Staatsbürgerschaft, portugiesisch und kanadisch. Ja, aber vom Namen her ist ja klar, wo sein Ursprung ist, in Portugal. Und ich finde das eine spannende Idee, aber ich frage mich, hat er nicht mit Portugal jetzt auch ohne Ricardinho, der hat jetzt auch einen Kader, mit dem kann er noch ein bisschen arbeiten, hat er nicht die Möglichkeit, sogar jetzt noch einen draufzusetzen? Ist das nicht auch vielleicht seine Motivation?
Ja, aber will sie da draufsetzen? Die sind Jugendspielemeister, die sind Champions League-Sieger. Also für Portugal geht jetzt nicht mehr.
Aber warum nicht nochmal den Weltmeistertitel verteidigen?
Dann machst du den Jungen.
Aber du hast recht, genau. Irgendwann, also klar, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Die Frage ist halt, wie lang die Wurst ist. Ne? Und das ist halt die Frage, wie lang ist seine Wurst? Und das wissen wir nicht. Oh Gott, was für ein
Bild. Ja, kann ja auch sein, die Familie möchte gerne in Portugal wohnen,
und dort ja
bleiben. Das ist ja auch eine ganz starke Familienentscheidung, zu sagen, ja, ich möchte vielleicht ein anderes Engagement, aber dann gehe ich vielleicht zu Benfica oder zu Sporting oder zu Braga und mach da was. Oder mach halt wirklich im Verband, werd Verbandspräsident in Portugal für die Sektion Futsal. Kann ja auch sein. Die werden ja mit Sicherheit dort auch anfragen.
Ja, ja klar. Also ich glaube, Jorge Brassens wird von irgendjemand angefragt. Vielleicht sogar auch aus Spanien, wer weiß. Also oder zumindest Mannschaften, die die Ressourcen haben und Entwicklung und Verbesserung.
Aber es ist nicht immer jeder verfügbar. Auch ein Marcel Losfeld wird mit Sicherheit nochmal eine andere Aufgabe in seinem Leben suchen. Nicht, weil es nicht läuft. Einfach, weil man auf diesem Trainerleben einfach andere Dinge noch erleben will. Weil es auch einen Vorteil bietet. Reisen in andere Länder. Ländern relativ flexibel arbeiten und so weiter. Und willst dann auf einmal musst du einen finden, der frei ist.
Willst du gerade Marcel empfehlen, er sollte sich doch mal nochmal umschauen?
Nein.
Aber so hört sich das an. Nein, aber mal ganz ehrlich. Ich mag dieses Gedankenspiel, ich mag dieses Gedankenexperiment, so können wir es ja mal nennen. Du hast jetzt Mitro Matic auf dem Markt, zumindest habe ich noch keine Info, dass er schon irgendwo angeheuert hat, wiedermals. Ist ja auch mitten in der Saison, also vielleicht da tut es ja noch ein bisschen was. Jorge Brass auf der Spitze aller Träume eines Futsaltrainers, der hat einfach alles gewonnen, also auf der internationalen Bühne. Und man weiß ganz klar seine Handschrift zu schätzen, da siehst du Entwicklung, der hat sicherlich ein Konzept dahinter, genauso wie bei Mitro Matic, da kannst du es ja auch ablesen, dass er es bewiesen hat, dass er entwickeln kann, dass er aus einem No-Name ein Top-8-Team Europas macht. Also das ist ein Träumchen, die beiden anzufragen, und wenn du nur einen davon gewinnen kannst, wäre das schon top für den deutschen Futsal. Also auch mit dem Mitro Matic wäre das super geil.
Natürlich. Ne? Nochmal, nicht als Substitut, also nicht eine Ersetzung, sondern komplementär. Also eine Zusatzposition.
Bei Dominik Jung gehört hast.
Naja, da in die Sache rein zu sagen, ja, wir ergänzen, wir suchen eine ergänzende Stelle. Wie auch immer das sein mag, aber man kauft sich ja Netzwerke ein durch einen Trainer. Ja, und
natürlich.
Mit Mitro Matic, der es so viel rumbekommen, kauft sie, hat nochmal andere Kontakte ein als mit Marcel, und mit Jorge Brass nochmal andere Kontakte.
Ja.
Wahrscheinlich Mitro Matic die größten Kontakte auch mehr als Jorge Brass hat, der halt sehr lange in Portugal war. Könnte ich mir vorstellen, damit kauft man noch mehr Kontakte an. Und mit André Caro kannst du ja auch holen, dann hast du noch mehr Kontakte. dann hast du die ganzen YouTube-Follower.
Lukas Kruhl kannst du holen.
Ja, so kannst du alles. Naja.
Lasst uns Lukas Kruhl einbürgern.
Aber was anderes, ich habe noch zum Abschluss vielleicht, und zwar die UEFA, das hatten wir auch schon bei der Weltmeisterschaft, die FIFA, gibt es auch immer einen Tactical Report. Futsal, und den gibt es auch jetzt veröffentlicht, ich kann das in die Shownotes packen, für die UEFA Futsal Euro. Das machen dann zwei technische Beobachter, hier Miguel Rodrigo und Marto Stankovic, die dann diesen Technical Report schreiben. Und ich fand auch dieses Mal wieder sehr interessante Zusammenfassungen. Das Ganze sind ungefähr 4 Punkte, die Bewerter zusammenfassen. Einmal wurde wieder beachtet, dass oder beobachtet diese ewige Fragerei 4-0 oder 1-4-0 oder 1-3-1. Welches ist das bessere System? Dass nicht die Frage ist, welches ist das bessere System, sondern welche Spieler hast du? Und welche Spieler hat der Gegner? Und wenn du eben wie Portugal keinen wirklich überzeugenden Pivot hast, der besser ist als die durchschnittlichen Fixos, dann spielst du eben 4-0. Wenn du eben Spanien bist und hast Solano mit einem der besten Pivots, dann kann ein 3-1-System einfach besser sein. Und das gilt ja auch für alle anderen Ligen, wenn sich Trainer jetzt in Deutschland immer diese Frage stellen, 4-0, 3-1. Ja, überlegt euch, ist euer Pivot besser als der Fixo des Gegners? Und dann kommt ihr auf die Lösung, was ihr spielen sollt. Für alle Anfänger macht 3-1. Also ich würde sowieso, unter der Bundesliga braucht niemand mit 4-0 anzufangen, bin ich weiterhin der Meinung. Es gibt so viel unterhalb der Bundesliga zu optimieren, als die endlose Frage 4-0 oder 3-1. Aber selbst auf dem höheren Niveau ist die Frage, fand ich gut, die Aussage hier der technischen Beobachter, dass es darum geht. Dann wurde auch bemerkt, die Frage, ja, wie lange spielen Spieler? Sollte man die besten Spieler spielen lassen, bis sie wirklich tot sind oder regelmäßig wechseln? Hier wurde eben das Extrembeispiel mit Domatic mit sehr vielen Wechseln einmal aneinander. Das krasse Gegenteil von Kasachstan mit Dirklas Junior, der
37 Minuten.
Ich wusste es nicht, dass der so lange durchgespielt hat. 37 Minuten spielt er auf höchstem Niveau durch.
Heftig, ja. Entschuldigung, ich muss das reinwerfen.
Boah, unglaublich.
Ja, also. Ja, da kann Lukas Kuhl noch einstecken gegen den.
Unser ist auch die Begründung, warum Kasachstan wahrscheinlich dann doch überraschend früher ausgeschieden ist, weil der einfach platt war.
Ja, aber da gab es auch wenig Ersatz. Das ist das Problem. Ich habe ja den kasachstanischen Kader auch bemängelt. Die konnten die Ausfälle nicht kompensieren. Und dann mussten, anscheinend haben sie dem dritten Block nicht vertraut. Und man hat dann halt Spieler 7, das ist natürlich ausschlaggebend, gegen eine Ukraine, die dann da mit voller Kapelle kommt und durchaus ja auch gegen Russland gezeigt hat, dass sie es können.
Ja.
Und ja, ich finde es spannend auch, was in diesem, du wirst ja gleich noch ein bisschen, vielleicht noch was da.
Ja, genau, die zwei anderen Punkte, dann kannst du ja kurz kommentieren, wir sind ja eben fast am Ende, haben wir schon über eine Stunde. Dann war noch der Punkt, klar, das Torhüterspiel wird aktiver, die Torhüter müssen mehr mitspielen, aber vor allem die Torhüter müssen mehr mitspielen, dann wenn man dieses Flying-Goalkeeper-Spiel mit dem Feldspieler macht, dieses rein-raus, dann hast du das Problem, was bei Georgien passiert ist, die ja dadurch gegen Russland ein Tor auch tatsächlich kassiert haben, weil der russische Torwart dann ganz schnell den Abwurf gemacht hat und dann da das Tor erzielt hat, weil dieser Torwartwechsel viel zu lange dauert. Also ich glaube, es geht hin, das habe ich auch beobachtet, dass die, wenn man Flying spielt, dann mit dem Torhüter, der muss eben die Qualität haben, damit man nicht diesen Rein-Raus-Wechsel hat. Oder du hast einen Feldspieler, der ein bisschen was im Tor kann. Das geht natürlich auch. Ja. Und der letzte Punkt war, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ich bei den Standards die klassischen Varianten gesehen habe, gerade bei den Einkicks, das waren immer, entweder wird der Ball in Laufrichtung mitgegeben und dann auf den zweiten Pfosten gespielt oder geschossen oder mit der Hacke dann so zurückgelegt. Und hier war auch zu sehen, dass die Standards viel weniger Ballkontakte haben. Also eigentlich passen, noch maximal einmal abspielen und dann schon Schuss. Also Komplexreduktion, um Konter zu vermeiden, denn Konter im Futsal sind halt auf dem Niveau sehr gefährlich. Und die Ecken waren, ich würde jetzt mal über den Daumen, weiß ich nicht, 95% hoher Ball auf den hinteren Mann, oder?
Ja, es ist die beste Variante, ne? Kannst du blocken, da kannst du den Raum freimachen. Am schwersten zu verteidigen, beziehungsweise man lässt es am ehesten zu als einen kurzen Ball, ne? Und den Ball ins Zentrum, lässt du lieber den langen Ball nach hinten zu, in der Hoffnung, dass das die unwahrscheinlichste Torchance oder ja, die unwahrscheinlichste Torerzielung ist, so um zu sagen. Ne? Ja, aber ich finde es ganz spannend. Ich kann da ja auch noch mal kurz was zu sagen, was ich dazu wahrgenommen habe. Ich fand den Hinweis auf Siki, das kam aber, das habe ich auch so wahrgenommen in den Spielen, wenn Siki auf dem Platz war, ist Portugal ins 3-1 gegangen, weil Siki sich dann tatsächlich oben vorne festgemacht hat, auch die Bälle festgemacht hat. Er ist jetzt nicht der typische Pivot, der sich dann dreht und schießt, sondern der ist einfach wahnsinnig gut im Festmachen und auch im 1-gegen-1. Also der kann dann, dreht sich um und der zaubert dir den Tunnel oder sowas. Der ist enorm kreativ als Pivot. Also gar nicht so, wie du schon sagst, Solano zum Beispiel, der über seinen Körper kommt und sich da durchbullt. Siki ist kein Bulle. Der ist groß, stabil, körperlich super stark, aber total geschmeidig in seinen Bewegungen auch und pflückt dir jeden Ball. Ich weiß noch, als wir zusammen das Spiel geguckt haben, ich habe gesagt, guck dir mal an, der pflückt jeden Ball. Zack, und auf einmal holt er sich drei Bälle, die einfach nach vorne gespielt werden. Der pflückt die. Und laut Statistik sind ja auch, wie ich gelesen habe, 60% aller portugiesischen Treffer gefallen, als Siki auf dem Platz war. Das heißt, hier hat man gesehen, mit Siki geht man aufs 3-1, schießt über das 3-1, also da mit leicht mehr Tore, ich würde jetzt 60-40 nicht als deutlich überlegen sehen, und das 4-0 hat man dann gespielt, weil man kein Pivot zur Verfügung hat. Und das ist ja auch die Entscheidung. Wann spielst du das? Hast du einen guten Pivot oder hast du ein Pivot? Ist es durchaus hilfreich, das 3-1 einzusetzen, um die Tiefe zu haben? Hast du den nicht und du hast aber dafür andere Spielertypen, ist das 4-0 interessant. Und man kann hier nicht klar sagen, was besser ist. Natürlich nicht. Hast du aber einen Siki oder wen auch immer, ein Solano, Spiel mit Pivot, warum nicht? Das ist überragend. Ne? Du kannst es halt nutzen, wenn du solche überragenden Spieler hast und Siki ist durchaus verdient der beste Spieler des Turniers geworden. Also man kann es nachvollziehen. Es gab auch noch andere gute, aber Siki ist natürlich mit dem Titel dann jetzt auch schlussendlich und als immer noch sehr junger Spieler, Anfang 20, ja, überragender Spieler. Also Wahnsinn, das ist ein Paradebeispiel für die schöne Entwicklung. Ne? Ja, dann zum Punkt mit den Wechseln hast du auch genannt, ne? Dass manche Mannschaften eine Minute, ne? Finnland zum Beispiel, und dann haben wir halt den den Spieler aus Portugal, den Douglas Junior. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Aus meiner Sicht, ja. Frage ist halt, was hat den Vorteil? Hast du vielleicht, vielleicht ist Finnland dann auch nicht so die fitteste Truppe gewesen, hat er erst auf hohe Intervalle gesetzt. Vielleicht kann man das besser steuern? Ich weiß es nicht. Aber ist auf jeden Fall spannend zu sehen, weil das fällt einem zum Beispiel gar nicht so extrem auf. Wenn man da einfach nur als Fan guckt und ein bisschen analysiert, Spielform, dass die da auf einmal dauernd wechseln, das siehst du manchmal aus dem Kamerawinkel auch gar nicht, ne? Muss man auch sagen. Also ganz spannend. Ich empfehle da auch, wir können ja das verlinken, ne? Den Tactical.
Ja, gerne, mache ich. Ja.
Ne?
Ja.
Zur Euro, ganz spannende Betrachtung wieder der technischen Beobachter der UEFA. Und auch die Einschätzung finde ich auch sehr interessant, weil darauf basiert man den Futsal nochmal auf dem höchsten Level. Und da siedeln wir ja halt natürlich jetzt Portugal und Russland und alle möglichen Teams, die da oben gespielt haben, an, nochmal besser versteht. Genau. Ich glaube, darum geht es, den Futsal besser zu verstehen. Und dabei hilft dieser Bericht. Ja, Daniel.
Schön. Ja, wir hatten schöne Futsal-Tage, muss ich sagen, mit der Futsal-Euro. Schöne Streams, tolle Qualität. Und es hat einfach Spaß gemacht, wieder so viel Futsal live zu sehen. Damit auch der Wink rüber zur Bundesliga. Live.
Der Futsal. Zaunpfahl. Live-Futsal.
Ja, der Zaunpfahl ist schon ordentlich mit Wucht auf die Schulter gehämmert. Aber ja, es gibt keinen Wink mehr. Er ist schon eher geworfen. Das ist wichtig. Es ist so. Genau. Dafür ist das wichtig, damit wir den Sport nach visuell fühlbar machen, Emotionen sehen und diese Highlights. Mhm. Ja, wir haben ja die Highlights wieder gesehen bei der Euro. Das ist halt eine andere Qualität. Ja.
Das Konzept hin. Genau, gut. Da sieht man ein Konzept. Ja, Daniel, es hat mich gefreut.
Mich auch.
Wunderbar.
Ich wünsche allen schöne Woche.
Heute auch wieder interessante Ideen und Erkenntnisse gehabt. Freut mich jede Woche. Ein paar spannende Sachen. Nächste Woche geht es wieder mehr um Bundesliga, denke ich, weil der Spielplatz gerade vor uns steht.
Dann haben wir wieder mehr Klickzahlen. Das ist mal besser bei Bundesliga-Themen.
Ehrlich?
Ja.
Ach gut. Ach, wir machen das, was gerade anliegt und was uns Freude bereitet.
Korrekt.
Also von daher. Jo. Also Daniel, schönes Wochenende, schöne Tage dir, allen da draußen ebenso. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir freuen uns auf die nächste Woche.
Danke. Ciao zusammen.